So, genau. Ja, jetzt arbeite ich als Übersetzerin, also aus dem Deutschen ins Englische. Also das mache ich tagsüber in Vollzeit momentan. Genau, und dann bringe ich auch in der München Mitte, so FEG München Mitte auch ab und zu mal rein. Genau. Und ich würde bei diesem Thema angesprochen, also vor einem Jahr von dem Ron, ja, aus irgendwelchem Grund. Aber es ist schon ein Thema, was mich sehr interessiert. Vor allem, weil ich Literatur studiert habe und Sprachen, das würde ich sagen, gehört auch zur Kunst. Also wir werden jetzt heutzutage, also heute nicht nur um das visuelle Kunst, also Bilder, Malerei sprechen, sondern auch Kunst im Allgemeinen. Gut, was wir jetzt nicht machen werden, ist Kunstgeschichte. Also ich bin da leider nicht der größte Expertin, kenne mich ein bisschen aus, aber es sind sehr viele gute Bücher. Du kannst auch in jede Ausstellung gehen und dich auch da ausbilden lassen. Und wir werden auch uns nicht anschauen, Entschuldigung, was die ja was die Kirche also mit der Kunst quasi gemacht hat, im Sinne von wie Kunst quasi die westliche Kultur entwickelt hat oder wie es dazu beigetragen hat, also wie wir über ja wie Kunst sozusagen in religiösen Gemeinschaften genutzt wird. Aber was ich hoffe, ist euch eine etwas biblischere Weltanschauung zu geben zu diesem Thema, sprich ein Grundgerüst, also wie wir anders über dieses Thema denken sollen. Und das gilt also, ob du jetzt dich als Künstler im professionellen Sinne bezeichnest oder nicht. Ich will dich Mut machen, viel mehr Gedanken darüber zu machen, vor allem weil es darum geht, unser Herr Jesus Christus in ja in wirklich allen Bereichen unserem Leben zu dienen und zu verherrlichen. Und für die, die auch Künstler sind oder Künstler werden, ja in irgendwelchem Bereich, ich will euch ermutigen, hart an deinen Talenten auch zu arbeiten. Dass das wirklich ein Beruf ist, wozu Gott dich berufen hat. Und ich hoffe, dass die normale Gemeindemitglieder sozusagen dich auch darin unterstützen können. Gut. Aber zum kurzen Einleitung, vielleicht habt ihr dabei gedacht, also bei der Frage, es deutet schon an, dass dieses Thema ein bisschen heikel ist oder ein bisschen problematisch ist unter uns Christen. Und um dies etwas klarer zu stellen, zumindest die Probleme, die wir zum Teil haben, das geht, oder? Okay. Vielleicht habt ihr schon mal gehört oder gedacht, was? Du liest das? Das ist mein schlechtes Deutsch hier. Aber das wurde mir gesagt vor ein paar Wochen, wo ich jemand erzählt habe, dass ich die Hunger Games lese. Also das war quasi der Schock. Uff, was, du fasst das an? Das ist ein bisschen gefährlich vielleicht. Oder vielleicht hast du das schon mal gehört oder gedacht, du wirst deine Zeit damit verschwenden. Du sollst ja etwas für Gott und sein Reich tun. Oder ja, super, du hast eine Begabung, du bist Maler. Möchtest du dann die Bilder für den Kindergottesdienst malen? Also vielleicht identifizierst du dich in eine oder mehrere von diesen Aussagen. Was bedeuten sie denn? Also ich denke, der Grundgedanke dahinter ist bei dem ersten, wir sind jetzt nicht von der Welt als Christen und die Welt ist etwas gefährlich, wovon wir uns schützen sollen. Oder vielleicht bei dem zweiten Gedanke, ja, nur religiöse Beschäftigung ist Gott wertvoll. Also Pastor werden, Missionar werden, in der Gemeinde arbeiten, beten, Evangelisation und weiteres. Oder beim letzten, ja, okay, ich merke an, du hast eine Begabung, aber das sollst du in einen geschützten Rahmen machen und sprich, sozusagen innerhalb der Gemeinde oder innerhalb vielleicht einer Missionsgesellschaft. Und ich hoffe, ihr könnt dann sehen, dass wir eine etwas seltsame Beziehung, zumindest im evangelikalen, konservativen Bereich, was die Kunst und die Personen, die sagen, die sind Künstler, genau, was das angeht. Aber bevor wir auf diesen Aussagen darauf eingehen und bevor wir da versuchen, uns damit zu beschäftigen, ob diese Aussagen berechtigt sind oder nicht, ich denke, das ist wichtig, dass wir irgendwo anders anfangen. Und zwar zurück bei der Anfang von allen Dingen. Oh, das könnt ihr sehr schlecht sehen. Aber bei unserem kreativen Gott. Das zur Info, das wurde in der Lutherbibel von 1534 gewendet, von Lukas Cranach. Der hat auch mehrere Bilder von Luther gemalt. Interessanterweise war diese Bibel, diese Erscheinung der Bibel, mit sehr vielen Bildern gemalt. Und das fand ich einfach ganz passend zu diesem Thema. Gut, also woher dann Kunst und Künstler? Was ist die erste Sache, die wir in der Bibel lesen? Dass Gott Himmel und Erde schuf. Die sind zwar die ersten Worte, die der Bibel uns erklärt über Gott, dass er schafft und kreiert. Und wenn wir uns die Welt anschauen, also ich wohne in der Nähe von den Alpen, es ist einfach überwältigend, ja, mächtig und schön. Also was für eine Vorstellungskraft hat unser Gott. Und wenn wir lesen in 1. Mose 1, 2, dass die Erde formlos und leer war, Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem wogenden Wasser. Und da sprach Gott, es werde Licht. Das Licht entstand und Gott sah es an, es war gut. Da trennte Gott das Licht von der Finsternis. Das Licht nannte er Tag und die Finsternis Nacht. Und es wurde Abend und wieder Morgen ein Tag. Wie schafft Gott alles? Ganz einfach aus dem Nichts. Also alles, was wir sehen können, entstand aus dem Kopf Gottes. Was für eine riesige, tiefe, ewige Vorstellungskraft. Also die ganze Komplexität des Universums kam aus dieser großen, umfassenden Vorstellungskraft. Und womit hat Gott dann gearbeitet? Der hat mit seinen Worten gearbeitet. Wenn wir jetzt an Künstler denken, welche Mittel sie nutzen, zwar Stift oder Pinsel oder andere Textilien, für Gott war das sein Wort. Er spricht und es wird. Und interessant zu merken ist, es wird genau geschaffen, wie er das haben will. Also es gibt keine Lücke jetzt zwischen das, was er sich vorstellt und das, was am Ende rauskommt. Er ist höchst begabt, weil er nicht nur die Vorstellungskraft hat und die Idee, sondern auch die Energie und die richtigen Mittel auch anwenden kann. Und wir lesen auch, dass Gott beurteilt alles als gut. Er kann sogar Kritik an seine eigenen Werk bringen und er sieht, dass nichts fehlt. Es ist vollkommen im Sinne von abgerundet. Es ist genau das, was er schaffen wollte. Also ganz einfach, Gott ist in diesem Thema Kunst der Meisterkünstler. Der ist derjenige, wozu wir hingehen, wenn wir zu diesem Thema kommen, weil alles von ihm sowieso ableitet. Aber wie ihr schon wisst, geht es natürlich weiter. Gott hört da nicht auf, sondern er kreiert, er schafft kreative Ebenbilder. Und diese Ebenbilder werden auch schaffen, wie Gott schafft. Die Bibel sagt uns, Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Und die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Was heißt es, in Gottes Ebenbild zu sein? Ich habe versucht, das jetzt hier zu markieren, wenn ihr das sehen könnt. Ganz einfach, sie werden Gott ähnlich sein, indem sie herrschen, und zwar über die ganze Erde. Sie werden die Erde ihnen untertan machen. Wie sollen wir das aber verstehen? Also wenn wir zurück, oder wenn wir vorne lesen in Kapitel 2 in Vers 15, da lesen wir, dass der Mensch von Gott in den Garten gesetzt wird, um ihn zu bebauen und bewahren. Also in anderen Worten, wird Adam Landschaftsarchitekt. Also er wird Gärtner oder Botanist. Also genau wie Gott der größte Gärtner ist, der größte Architekt von allen Dingen, so tut der Mensch auch Ähnliches in seiner menschlichen Art und Weise. Und dann weiter, Vers 18 bis 20, lesen wir, Adam geht die verschiedenen Tiere durch und seine Aufgabe ist, sie verschiedenen Namen zu geben, was ihren Gestalt angebracht sind. Sprich, er wird Wissenschaftler. Er beobachtet und lernt und kategorisiert, was vor ihm steht. Also genau wie Gott alles aus dem Chaos gebracht hat und das geordnet hat und geformt, so tut der Mensch Ähnliches. Und er nimmt sogar das, was Gott gemacht hat, und er macht was vielleicht Besseres oder was anderes daraus. Er entwickelt irgendwas anderes. Und dann, was ich immer ganz lustig finde, wenn Adam seine Frau ansieht zum ersten Mal, was sagt er? Also nicht nur, oh, was für eine hübsche Frau, sondern er nutzt Sprache, um Gedicht, Poesie auszudrücken. Also das, was er überwältigend schön und attraktiv findet, das drückt er auch im Gedicht und Gesang aus, also nicht nur wissenschaftlich. Also kurz zusammengefasst, der Auftrag, was sie bekommen, enthält den Aufruf, die Erde zu kultivieren. Also unsere Kreativität leitet von Gottes Kreativität ab. Und diese Fähigkeit, was anderes uns vorzustellen oder mit Dingen zu experimentieren, das mag in Pädagogik sein, so eine Ausbildung, Wissenschaft, Gartenkultur, wenn das dein Ding ist, oder Haushaltsführung sogar. Diese Kreativität, diese Fähigkeit ist alles von Gott gegeben. Also du magst hier sitzen und sagen, ja, ich bin kein Künstler im professionellen Sinne, aber du bist kreativ. Also in anderen Worten heißt unser Auftrag dann als Menschen auf der Erde, Kultur zu schaffen oder unsere Welt, unsere Heimat zu machen. Ich habe ein sehr gutes Buch von Ted Turner, Popologetics, gelesen. Das würde ich euch sehr empfehlen. Und er sagt Folgendes dazu. Dies ist das göttliche Muster der Kreativität, ich habe das selber übersetzt, also wenn es ein bisschen falsch ist, dann entschuldige. Da wir in seinem Ebenbild geschaffen sind, haben wir die natürliche Fähigkeit und der Wunsch, auch kreativ zu sein. Zwar auf einer menschlichen Ebene. Wir wollen etwas aus unserem Umfeld schaffen, in unserem Fall Gottes Schöpfung, worin wir wohnen können. Und deshalb ziehen uns alle Ausdrücke der Kreativität an. Ob dies mechanische, organisatorische Dinge, linguistische, musikalische, fotografische, mathematische, politische, die Kinowelt oder die Ausbildung sein. Sie sind alle Arten und Weisen, mit der wir die Schöpfung uns untertan machen, mit der wir diese Welt zu unserer Heimat machen. Also wir sind dann kultivierende Verwalter mit Verantwortung, unsere Kreativität für Gott einzusetzen, um diesen Auftrag zu erfüllen. Also, auf die Frage wieder zu gehen, hat Gott tatsächlich Künstler geschaffen? Seht ihr einander an? Also, ihr seid das Ergebnis. Also, wir sind alle kreativ, weil wir im Ebenbild eines kreativen Gottes sind. Kreativität soll auch für die Erfüllung dieses Auftrags eingesetzt werden. Also, dieser Auftrag, die Erde zu füllen und es uns untertan zu machen. Und die Kunst und Künstler sind Teil davon, indem sie auch dazu beitragen, die Kultur, in der wir leben, zu schaffen und zu entwickeln. Und indem wir den Auftrag erfüllen, haben wir Frieden mit Gott, miteinander und mit der Erde. Und wir wissen also, worin unsere höchste Freude liegt, indem wir das erfüllen, wozu wir geschaffen sind. Also Gott in allen Dingen, in allen Bereichen zu ehren und zu genießen. Wir wissen zwar, dass in Kapitel 3, wenn wir unsere Bibeln gut kennen, dass es leider auf den Kopf gestellt wird. Und wir werden ein bisschen darauf gehen, also ein bisschen später. Aber sogar wenn Kapitel 3 passiert ist, zeigt uns auch die Bibel noch andere Beispiele, dass Kunst, sogar wenn wir in einer Welt der Sünde leben und die künstlerische Begabungen und Künstler selbst immer noch von Gott gewollt sind und von Gott genutzt werden. Und hier also kurz eine kurze Zusammen- ja, oder Zwischenanmerkung. Was meine ich jetzt ab diesem Zeitpunkt, wenn wir jetzt über Künstler reden oder Kunst? Also was ich jetzt nicht meine, dass jeder Mensch, der jetzt einen Pinsel in die Hand nimmt, kann das schaffen, was zum Beispiel Michelangelo in Rom also erstellt hat. Also wenn ich das machen würde, dann würde keiner sich interessieren dafür, außer vielleicht meine Oma. Also ihr würde ich stolz machen, aber mir fehlt es an der Genie, also an das Geschick. Ich habe auch nicht das Talent dafür. Ich habe das auch nie so richtig gelernt und kann das auch nicht dann meine Zeit entsprechend ausdrücken. Aber was wir jetzt in diesem Vortrag mit Künstler meinen werden, sind die Menschen, die eine Begabung haben. Und zwar, das kann in der Malerei sein oder auch in Skulptur, Architektur, Geschichte schreiben, Poesie, Theater, Film, vielleicht auch Musik und Tanz. Und für diese Leute ist es ihren Beruf, diese Talente zu entwickeln und die zu Gottes Ehre zu nützen. Und sprich, also damit ihre Welt anzusprechen. Und es sind, ich denke, wir können darüber auch später reden, es sind diese Gaben und diese Menschen, mit denen wir zumindest im evangelikalen Welt Probleme haben. Oder, ja, die wir ein bisschen problematisch finden. Gut, aber lasst uns jetzt kurz ein paar Beispiele in der Bibel anschauen. Also ich würde einfach ein paar Punkte euch geben, die könnt ihr euch aufschreiben oder ich kann gerne die Punkte auch euch zuweisen später. Wir sehen in 2. Mose 35, Bezalel und Oholiab werden berufen, die Zelt für das Heiligtum zu schaffen. Also, und das enthält die Bundeslade, alle möglichen Tische und Altare, die verschiedenen Vorhänge, Goldbestückung. Also das, wozu Gott ihnen beruft, hat wirklich kaum Grenzen. Und es sagt, die Schrift sagt, Gott gibt ihnen quasi die Genie dafür. Es kommt durch den Geist Gottes, diese Begabung, und zwar auch den Auftrag. Und interessanterweise hatten die Gabe von Gott, anderen darin zu unterweisen. Also nicht nur ihr Talent zu entwickeln, sondern auch anderen diese Gabe entwickeln zu lassen. Und später wir sehen auch in 2. Mose 25, dass Gott sogar nicht nur den Auftrag oder Genie gibt, sondern auch einen Plan dafür gibt. Ich habe dir das Modell dieser Wohnung samt ihren Einrichtungsgegenständen gezeigt und dementsprechend sollt ihr sie bauen. Und was folgt? Wir sehen repräsentative Kunst, also goldüberzogene Cherubinen. Das unsichtbare Welt wird hier dargestellt. Natur zum Beispiel, auf die Kerzenstände, so Blüten. Dass sogar die Natur zu Gottes Ehre genutzt werden kann in der Kunst. Aber wichtig zu bemerken, obwohl Gott einen Plan gibt, ist es nicht einschränkend. Und es ist nicht alles fotografisch kopiert. Weil wenn wir über die Priester lesen und was sie für Kleidung anhaben, in Kapitel 28, da lesen wir, das sind sogar so blaue Granatäpfel. Also man nimmt dann irgendwas aus der Natur und entwickelt es zwar mit anderen Farben, um was vielleicht sogar Schöneres auszudrücken. Also in der Gegenwart Gottes dann darf ein Künstler sogar das nehmen, was Gott schon geschaffen hat und was Neues daraus machen. Dann gehen wir weiter, die Schönheit der Tempel, darüber können wir sehr viel reden, dass das Ästhetische Gott sehr wichtig ist. Also Salomo kommt und sagt, ja, ich nehme mir ein paar Edelsteine mit und ich klebe die dann überall. Und warum macht er das? Um einfach die Schönheit der Tempel auszudrücken. Also es gibt keine utilitärische Zweck oder so dazu, sondern dass die Schönheit und auch die Wahrheit in diesem Ort wichtig ist. Oder ein säkuläres Beispiel wäre der Thron von Salomo. Das ist eigentlich also ganz krass, was er da erstellt. 1. Könige 10 mit 12 Löwen auf den Treppen auf jede Seite und quasi dieser Elfenbein-Thron mit Gold überzogen. Und manche sagen, vielleicht gäbe es auch 2 lebendige Löwen auf jede, also da quasi vorne. Also es ist echt, also ein bisschen beängstigend, aber auch prachtvoll, was er da ja schafft. Skulptur, davon gibt es sehr viel, auch Tempel und das Heiligtum bezogen. Musik und Gesang, die Leviten, es sind verschiedene Chorgruppen, harmonische Gruppen. Oder 2. Mose 15, wenn sie aus Ägypten ziehen und Gott die Ägypten im Meer umgebracht hat, da singen die Frauen und die Männer zusammen. Sie jubeln sich, also sie gehen und sie tanzen rum und singen von Gottes Herrlichkeit und seiner Herrschaft. Aber Kunst kann auch ein bisschen seltsam aussehen in der Bibel. Bei Ezekiel, da haben wir einen Prophet, der ein Jahr lang dazu aufgefordert ist, seine Botschaft theatralisch zu gestalten, und zwar also mit einer Ausführung von, was es bedeutet, wenn Gottes Rechenschaft kommt. Oder Tanz, David zum Beispiel, wenn die Bundeslade zurückgebracht wird, er tanzt vor dem Herrn, und zwar einfach so, also ohne Scham. Und der Einzige, der sich dabei schämt, ist seine Frau, Michael. Gott aber sieht dieses Tanz an als der Ausdruck seines Herzens. Aber die Bibel enthält nicht nur Beispiele, also die könnt ihr selber nachschlagen, es sind sehr viele, sondern die Bibel, die wir sehr schätzen, ist auch ein Beispiel der Kunst. Die Bibel ist ein Kunstwerk, und zwar des Wortes. Wir haben alle möglichen Gattungen, Geschichte, Gedichte, Lieder, prophetische Vorstellungen, Visionen. Ich habe vor kurzem was zu Luther gelesen, wie er seine Übersetzung gemacht hat. Und er hatte auch eine wahnsinnige Genie, wie er eine Sprache für jede Deutsche schaffen konnte, was sowohl poetisch war als auch volksgerecht. Das heißt, Johann Sebastian Bach konnte auch seine Kantatas damit schreiben, aber auch jeder Mensch, also jeder normale Mensch, komm rein, könnte auch die Bibel verstehen, und zwar sogar, wenn sie ungelehrt waren. Also wir können natürlich als Christen sagen, ja, die Wahrheit Gottes wird sowieso Sachen bewegen, das predigen, und sagen wir auch hier bei dieser Konferenz, das glauben wir. Aber stell dir vor, die Evangelien werden wie Betriebsanleitungen geschrieben. Sie werden korrekt vielleicht, aber nicht so interessant, oder? Oder die ganze Bibel wäre wie ein Rechtstext geschrieben. Also damit habe ich ein bisschen zu tun in der Arbeit, und ich kann euch sagen, ja, korrekt, aber kaum lesbar. Also Gott selbst verfasst seine Wahrheiten in unterschiedlichen Gattungen, und zwar über mehreren Jahrhunderten, in mehreren Sprachen, weil er selbst so vertreten will. Es ist ihm wichtig, sogar in der Verkündigung des Wortes, dass Kunst auch seinen Platz hat, weil eben die Bibel ein Kunstwerk ist. Lassen wir das uns zusammenfassen, wo wir jetzt gerade sind. Kunst und Künstler sind Gott wichtig dann? Also wenn Gott die Menschen solche Gaben gibt, um uns zu segnen und ihn zu verherrlichen, dürfen wir sie nie als wertlos oder ungeeignet bezeichnen. Und Kreativität und Kultur sind wirklich spannend und sie sind wirklich mächtig, weil dadurch machen wir uns die Welt uns untertan und wir ehren Gott dabei. Gut, wenn das aber so ist, warum haben wir so viele Probleme? Ich denke, als Christen machen wir das sehr oft. Auf der einen Seite, also auf eurer rechten Seite, ist es säkuläre Bereich und auf der anderen Seite sakralen. Was ich damit meine, sind so heilige Dinge oder ewige. Also ihr könnt sehr schwer also die Schrift hier unten sehen. Also auf der rechten Seite materielle Dinge, weltliche, ist es vorübergehend und auf der linken Seite gottgefällig, geistlich, ewig, also sinnvoll. Und wir tun verschiedenen Lebensbereichen oder Sachen, die wir einfach tun, in zwei verschiedenen Bereichen. Und manchmal überlappen sie in der Mitte, aber auch oft auch nicht. Das kann die Arbeit sein, dass wir denken, ja, meine Arbeit ist nicht so sinnvoll, das ist weltlich, das ist vorübergehend. Vielleicht Bier trinken, also ich komme aus Bayern. Oder Hobbys, Geld, keine Ahnung, also Sport vielleicht. Freunde sind in vielleicht beiden Gruppen. Bibellesen, Evangelisation, das ist, was wirklich zählt. Gemeinde, Mission, das ist alles geistliche Dinge, ewigliche Dinge, die dann Bestand haben und Sinn haben. Aber das ist eigentlich alles Quatsch, weil Jesus steht über alles. Jesus ist Herr von allen Bereichen in unserem Leben. Das ist, was wir in der Schöpfung sehen, dass er quasi durch alles angebetet und verherrlicht sein soll. Schäfer hat gesagt, auch wieder eine Übersetzung von mir, obwohl ich denke, dieses Buch ist schon auf Deutsch, Kunst und die Bibel, würde ich auch euch empfehlen. Er sagt Folgendes, obwohl wir immer von der Herrschaft Christi sprechen, haben wir die Bedeutung von seiner Herrschaft auf einem sehr kleinen Bereich der Realität eingeschränkt. Wir haben das Konzept von der Herrschaft Jesus Christus über die ganze Person sowie über das ganze Universum missverstanden. Wir haben damit die Schätze nicht angenommen, die die Bibel uns gibt für unser Leben und zwar auch für unsere Kultur. Die Herrschaft Christi über unser ganzes Leben bedeutet, dass es in der christlichen Glaube keine platonischen Bereiche gibt. Es gibt keinen Zwiespalt und keine Hierarchie zwischen Leib und Seele. Gott hat sowohl das Leib als auch die Seele geschaffen und die Erlösung gilt für die ganze Person. Also hier erinnert ihr euch an die Aussage vom Anfang, nur religiöse Beschäftigung ist wertvoll. Das könnten wir vielleicht hier streichen, also dadurch. Das ist einfach nicht so. Und zwar, wir wissen, dass Gott, wie gesagt, erschuf die ganze Person. Das sehen wir in 1. Mose, also Leib und Seele und all unsere Begabungen. Und in Jesus wird dann die ganze Person gerettet. 2. Korinther 5. 17. Wir lesen, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Alles ist vergangen, er ist neu geworden. Und das bedeutet, dass Jesus Herr der ganzen Person und Herr des ganzen christlichen Lebens ist. Stell dir das mal vor. Das ist riesig. Wir sehen, wo Adam gescheitert hat, hat Jesus gesiegt. Der ist der zweite Adam, der Anfang einer neuen Menschheit. Kolosserbrief spricht darüber, dass Jesus, er ist sowieso Herr über alle Dinge, weil durch und für ihn ist alles erschaffen. Aber jetzt desto mehr, weil er alles in ihm versöhnt. Römer 12 ermahnt uns, alles hinzugeben, uns aufzuopfern für Gott. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Alles, was wir haben. Und dann in Zukunft wissen wir, dass Jesus zurückkommen wird. Und er hat jetzt nicht nur unsere Seele erkauft, sondern er hat und wird der ganzen Leib auch erretten, uns vom Tode auferwecken. Johannes spricht auch sehr viel darüber. Johannes 6 zum Beispiel, derjenige, der zu Jesus kommt, also die Worte des Sohnes hört, er wird auferweckt sein am letzten Tag. Gut. Und die Frage ist dann, als bekennende Christen, wozu ist unser Heil, unsere Errettung? Und ich würde Folgendes sagen, dass wir Gott komplett genießen und ihm in allen Lebensbereichen, in allem, was wir tun, verherrlichen sollen und können. Dass Jesus uns wieder neu herstellt. Und das heißt, dass Kunst und Künstler, also wenn du hier Christ bist und du bist Künstler, du stehst nicht außerhalb der Herrschaft Christi. Das bedeutet aber sehr viel Freiheit, weil es gibt dann kein Thema in deiner Kunst, wofür Gott sich nicht interessiert. Also alles interessiert ihm. Und das mag eine menschliche Liebesbeziehung sein, ob du darüber Gedichte oder Gesang schreibst, Rockmusik vielleicht, oder vielleicht seid ihr Fans von Star Trek. Das könnte alles Mögliche sein. Es bedeutet aber für uns alle, dass unser ganzes Sein das wichtigste Kunstwerk überhaupt ist. Und Künstler sollen das auch immer in Betracht ziehen. Das heißt, wir werden alle versucht werden, uns in unserem Beruf zu verlieren. Also das unser Gott zu machen. Aber unser Leben ist eigentlich Gottes größte Kunstwerk. Was machen wir aber mit Johannes 17? Also das zitieren wir oft als Christen, wenn wir diesem Thema rangehen. Ja, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und das ist diese Aussage, hey, was, du liest das? Das ist gefährlich, fass es nicht an. Aber ist unsere Angst, unser Verdacht bei dem Thema überhaupt berechtigt? Also vor Künstler und vor der Kunst? Also ich würde sagen, dass die Kunst tatsächlich die Macht hat, uns zu formen. Also die Kunst ist mächtig. Aber seit dem Sündenfall stellt sie uns oft natürlich eine andere Sicht der Dinge vor, also eine andere Wahrheit oder was wir heutzutage nennen Weltanschauung, also eine andere Sicht der Welt. Und sie erzählt dann uns oft eine ganz andere Geschichte, also irgendwas, was Gottes Wahrheiten widerspricht oder uns zumindest in Zweifel bringt. Und das ist, worüber Paulus schreibt, zum Beispiel auch wieder in Kolosserbrief, wenn er über die Mächte spricht in dieser Welt. Wir spüren sogar diese Mächte, diese andere Weltanschauung, weil wir aus der Dunkelheit gerettet sind. Wir merken, dass es ein ständiges Zuflüstern von der Rebellion gibt. Aber wie reagieren wir? Also wir, und ich spreche von mir selbst, für eine Weile habe ich mich schon zurückgezogen, habe mich erschrocken. Und habe gesagt, ja, du kannst das malen, aber nur im Rahmen des Gottesdienstes, nur im Rahmen des Kindergottesdienstes, also dieser Ansatz von vorher. Also wir sagen, ja, du kannst es malen, aber nur in der christlichen Seifenblase, also nur in unserer Kultur. Aber was passiert, wenn wir sowas machen? Das passiert. Was ihr nicht sehen könnt, oder fast nicht. Es ist ein niedliches Haus mit ganz vielen bunten Farben. Also ihr könnt es vielleicht später auch anschauen auf dem Computer, das ist ein bisschen einfacher. Und zwar mit ganz vielen Pastellfarben. Das ist von einem amerikanischen Künstler, Thomas Kincaid. Ich denke, der ist auch vor ein paar Jahren verstorben. Und er hat auch so ein Bild gemalt. Auch wieder Pastellfarben, sehr paradiesmäßig. Es gibt nichts, also keine Sünde da, keine Anfechtung, kein Angriff oder so. Also was man vielleicht auf einer Postkarte sehen würde. Auch ganz schön und ganz niedlich. Also, was ist mein Problem dann mit Thomas Kincaid? Also nicht, dass einzelne Bilder nicht so gut sind. Also technikmäßig war okay. Aber sein Gesamtwerk spricht nur solchen Themen an. Nur das Paradies. Also ich würde sagen, dass seine Weltanschauung oder das, was er durch seine Kunst ausgedrückt hat, nicht die christliche Weltanschauung ist. Zumindest nicht in seiner ganzen vollen Wahrheit. Weil sie die Realität der Dinge in der Welt verleugnet oft. Und das Problem ist, wie wir schon heute und gestern Abend gehört haben, wir leben nicht mehr in dem Paradies. Wir leben mit Leid und mit Sünde und mit Versuchung. Das ist leider ein Bestandteil unseres irdischen Lebens. Und der Sündenfall ist das Tragischste, was je passiert ist. Sünde ist schrecklich. Und interessanterweise zeigt uns das Drama der Bibel uns das ganz genau. Gott selber scheut sich nicht davor, Sünde und schreckliche Dinge aus dieser Welt vor unseren Augen zu malen. Und zwar mit einer krassen Dynamik. Das Kreuz sogar ist vielleicht der Höhepunkt davon, wo wir die Sünde in seiner vollen Schrecklichkeit sehen. Also wenn Gott sich vor solchen Dingen nicht scheucht, dann warum behaupten wir manchmal als Christen, eine christliche Kunst entwickeln zu dürfen, die das größte Problem der Welt total verleugnet oder überhaupt nicht veranschaulicht? Und ich würde euch mitmachen, wir als Christen, wir können das Problem direkt in die Augen schauen. Weil wir wissen, dass das Schrecklichste nicht das Ende ist, oder? Also ich würde sagen, wenn du Künstler bist, du darfst auch schlimme Dinge in deinen Werken zeigen, weil wir in eine schlimme Welt sehen. Also wir werden später darüber vielleicht das in Frage stellen, wie das dann ausschauen soll. Aber ich denke nicht, dass deine Kunst, wie Kincaids Kunst, immer ausschauen soll. Und wir sollen das alles in Betracht ziehen, wenn wir uns Gedanken machen, was die Kunst überhaupt tut. Ganz generell würde ich sagen, sie versucht oder sie stellt die Frage, was bedeutet es, Mensch zu sein? Weil die Tatsache der Sündenfall hat dazu geführt, dass wir nun auf diese Frage keine vernünftige Antwort jetzt mehr bekommen. Deswegen haben wir so viele unzufriedenstellende Weltanschauungen. Das sehen wir zum Beispiel in der postmodernen Kunst. Ich weiß nicht, wer bei verschiedenen Ausstellungen war, aber manches da kann sehr schrecklich sein. Und ich würde sagen, du kannst auch diese Frage des Menschseins nicht völlig beantworten, wenn du nicht an Jesus glaubst. Also wenn du nicht das Evangelium kennst. Weil was es bedeutet, Mensch zu sein, kann nicht beantwortet werden, wenn du deinen Schöpfer nicht kennst. Wenn er dich nicht zeigt und dir sagt, weshalb er dich geschaffen hat. Also wieder 1. Mose. Aber das ist jetzt nicht, dass wir die Klugen sind und wir sagen, ja, jetzt haben wir alle Antworten, sondern wir sogar, wir beschäftigen uns auch immer mit dieser Frage, was bedeutet es jetzt hier zu leben? Francis Schäfer hat auch noch ein gutes Buch geschrieben, wie sollen wir denn leben? Weil wir merken, es gibt noch eine Spannung. Zwar wir haben die Wahrheit, aber wie setzen wir das um? Was bedeutet es jetzt hier in meiner Gegenwart, Mensch zu sein? Also wir sind zwar Menschen, die wiederhergestellt würden zu Gottes Ehre, aber wir kämpfen immer noch mit dieser Frage, weil wir auf dem Tag warten, wo Jesus wiederkommen wird und alles vollenden wird. Lass mich das bisher kurz zusammenfassen. Ich weiß, wir haben nicht so viel Zeit und es ist sehr warm hier drin. Wenn wir davon überzeugt sind, dass Kunst und Künstler von Gott geschaffen sind, aber dass sie durch den Sündenfall verdreht würden, dann können wir auch das Thema Kunst ein bisschen anders annähern, und zwar mit mehr Demut, denke ich, und Verständnis für Künstler und ihre Werken, ob sie Christen oder nicht Christen sind. Und die Kunst fragt dann zum größten Teil, würde ich sagen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Und das ist die gleiche Frage, das ist, wo wir uns mit der Welt ein bisschen identifizieren können, weil wir uns auch mit der gleichen Frage kämpfen. Aber letztens müssen wir keine Angst vor der Kunst oder verschiedene Weltanschauungen haben, weil ja, Jesus ist unser Herr, der hat wirklich alles in der Hand. Wir wissen, was passieren wird am Ende. Wir haben letztendlich den Sieg. Und natürlich sein Schwert der Wahrheit in seine Bibel. Wie viel Energie habt ihr? Seid ihr zu erschöpft? Oder ich habe noch ein kleines Stück, bevor wir zur Anwendung kommen, wo ich gern ein bisschen was aus unserer heutigen Zeit uns anschauen will. Seid ihr noch dabei? Oder? Okay, ja? Okay, also mir wird es ein bisschen warm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ja, ich stehe auch in der Sonne, aber es ist ein bisschen schwierig, wenn das PowerPoint hier ist. Gut, mal schauen. Also, wenn ich schwitze, Entschuldigung. Gut, dann lass uns jetzt also ein paar Beispiele anschauen, was unsere heutige Weltanschauung, also was unsere Welt jetzt sagt zu diesen verschiedenen Fragen, wie es vorgestellt wird. Kurz zusammengefasst, leben wir in einer Zeit, die kaum an absoluten Wahrheiten mehr glaubt. Und genau da haben wir als Christen ein großes Problem, weil wir sagen, nee, Gott hat eine Regel gegeben, zwar für allen Menschen, eben weil wir in seinem Ebenbild geschaffen sind. Wir sind dann pluralistisch. Wir haben verschiedene Meinungen. Es gibt keinen großen Sinn mehr im Leben, wonach wir suchen können. Die Postmodernen kamen in Zweifeln, weil sie sagten, Mann, wenn es keine große Wahrheit mehr gibt und sie existiert vielleicht auch wahrscheinlich nicht, Mann, dann was haben wir dann für einen Sinn? Also das erklärt sehr viel aus dieser Kunstszene. Aber heutzutage würde ich sagen, wir haben uns so entwickelt jetzt, es ist nicht immer so ein klares Abbruch, aber ich sehe schon, dass wir versuchen jetzt auf uns selbst zu schauen und darin den Sinn zu finden. Also wir sagen, der Sinn ist jetzt nicht mehr außerhalb von mir, ich muss es jetzt nicht mehr entdecken, sondern es steht in mir. Oder andersrum, wir schaffen unseren eigenen Sinn im Leben. Und eben, wir brauchen dann keine universelle Wahrheit. Und das führt dazu, dass wir überlappenden Meinungen haben oder Weltanschauungen und keine steht über den anderen. Also jede Meinung, also Weltanschauung ist dann berechtigt irgendwie. Ob das jetzt so stimmt angesichts der Toleranz ist eine andere Frage, aber das ist zumindest die Wahrnehmung. Und ich würde sagen, dass das Internet das auch entwickelt oder zumindest dazu beigetragen, diese Weltanschauung ja zu unterstützen. Weil jeder kann durch das Internet, durch verschiedene Profile und so, Facebook ist das Wunderbarste, also Beispiel, du kannst dich selbst neu kreieren. Du kannst eine neue Identität entwickeln. Du kannst deinen Sinn wieder quasi schaffen, sozusagen. Oder wenn wir die Mode anschauen, das ist es jetzt so billig heutzutage, dass wir Klamotten und Kleiden und so uns kaufen können und uns selbst wieder als Kunstwerk darstellen können. Das ist, wir leben in einer Gesellschaft, die sehr individualistisch ist und das auch sein kann, wo wir unsere Identität neu schaffen können. Und ich denke, ihr kennt bestimmt dieses Mädel, Lady Gaga. Da sieht er auch ganz schlecht, aber sie ist bei Video Music Awards aufgetreten in einem Kleid aus Fleisch. Ja, ich weiß nicht, wer von euch ihre Lieder kennt oder ob ihr überhaupt sie anhört. Also sie ist überall im Radio zu hören. Aber sie singt oft, es ist, ja, diese Weltanschauung, jede Meinung ist berechtigt. Wie ich lebe, ist gut so. Und du sollst auch so leben wie du willst. Und sie rekonstruiert sich selbst. Also sie hat so viele verschiedene Kleiden und sie macht immer was Neues oder Verrücktes, weil sie sich immer anders vorstellen will. Also ich denke, sie ist ein gutes Beispiel davon. Weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt, das ist auch sehr schlecht. Thomas Eggerer, das habe ich bei einer Kunstausstellung vor kurzem in München gesehen, Brandhorst Museum. Es heißt Heavy Harvest, also schwere Ernte. Und du siehst da, also ich würde euch fragen, aber ihr seht es nicht so sehr, es ist ein Bild von einem Acker. Also jeder ist dabei, die Ernte reinzubringen. Und zwar hier haben wir drei Fahrzeugen. Was ich würde sehen, schauen sich wie Bildschirme. Also wenn man das sieht, sie sind wirklich glänzend. Also sie sind wirklich, ja, keine Ahnung, sie rauben quasi die Sicht, weil sie sind so hell. Und alle andere sind dabei beschäftigt, aber nicht als großes Team, sondern einzeln oder vielleicht in Dreier- oder Zweiergruppen. Und was interessant dabei ist, ist, dass sie quasi nichts ernten. Also du siehst nicht, was sie ernten. Ich finde sein Werk, also ihr könnt ihn auch nachschlagen im Internet oder seine Ausstellung auch anschauen, er ist sehr interessant als ein kontemporärer Künstler, finde ich, weil er genau das anspricht, worin wir leben. Dass wir alle beschäftigt sind sogar, aber was sind unsere Ergebnisse? Wir vermuten, in einer Gesellschaft zu leben, aber eigentlich sind wir immer so ein bisschen verstückelt. Also wir leben jetzt nicht mehr so richtig miteinander, sondern übers Internet. Also ich denke, er stellt das wirklich gut dar. Und wie macht die Kunst das dann? Wie kann die Kunst solche Weltanschauungen uns vorstellen? Also ich gebe euch einfach drei Merkmale, bevor wir zum Schluss kommen. Sie deutet uns zuerst eine Alternative an. Also irgendwas anderes, was wir erfahren könnten. Also sie ruft bestimmte Emotionen oder Stimmungen auch auf und uns dadurch auf eine ganz andere Idee aufweist. Und das hat zum Beispiel die Werbungsindustrie, denke ich, sehr gut verstanden. Also Nike, wenn Nike uns Turnschuhe verkaufen will, dann verkauft sie uns nicht nur Leder und Kunststoff, sondern es ist immer eine Vorstellung von dem, was du haben könntest, von wie du leben könntest. Und es ist greifbar. Wenn du diese Turnschuhe kaufst, bist du es. Also man kann darüber streiten, ob Werbung gescheite Kunst ist, aber ich denke, sie nutzt die sehr ähnlichen Einstellungen und Fähigkeiten, also Techniken. Und sie tut dies oft ja auf eine unterschwellige Ebene, oft wohl unbemerkt. Wir leben zurzeit in einer sehr visuell geprägten Welt. Wir sehen Bilder überall, auf Film und Fernseher. Also seitdem wir alle Fernseher haben, sind wir ständig von Bildern umgeben. Und visuelle Kunst ist sehr klug darin, indem es uns eine Idee gibt, was quasi unter dem Radar geht. Also das ist jetzt nicht immer so eine feste Aussage, sondern irgendwas, was wir damit erleben und was manchmal an unseren Gehirnen vorbeigeht und direkt ins Herz, würde ich sagen. Oder die Kunst kann auch, und ich würde sagen, das ist eine sehr positive Sache, das kann auch das Unbegreifliche zusammenfassen. Also das, was wir schwer empfinden, auszudrücken, das finde ich zum Beispiel in manche Bücher. Oft lese ich irgendwas und ich sehe, ja, das fasst zusammen genau, was ich denke. Oder diese Person macht genau das, was ich vielleicht machen würde oder was ich mir dabei gedacht habe. Oder wenn wir uns jetzt eine Fernsehserie anschauen, es kann auch Emotionen hochbringen, wo es quasi alles zusammenfasst, was wir in dem Moment denken, ah, darum, also deswegen. Und das kann natürlich alle Künstler machen, ob sie Christen oder nicht sind. Also die Kunst kann auch eine reiche Ausbildungskraft haben. Es kann uns dazu führen, die Welt auch besser zu verstehen und Menschen besser zu verstehen. Also das sind nur ein paar Beispiele. Natürlich können wir gerne mehr dazu sagen, das gilt als zweites Workshop, würde ich sagen. Aber jetzt zum Schluss. Wenn solche Begabungen so mächtig sind, dann haben Künstler eine sehr große Verantwortung. Spider-Man sagt, mit großer Macht kommt große Verantwortung, und ich stimme mit ihm zu. Weil was du als Künstler machst durch deine Werke, es zeigt die Welt, was du genau anbetest oder wen du anbetest. Das ist ein tolles Beispiel aus der Bibel, von Poussin, The Adoration of the Golden Calf. Also Aaron, wo er das goldene Kalb, das goldene Stier, gießt, also zusammenfasst. Und du musst dann bedenken, dass wenn du künstlerische Gaben hast, du hast die Macht, auch anderen mitzuziehen in dieser Anbetung. Also fast jede Kunstwerk, würde ich sagen, hat eine Markierung in Anbetung von. Also es zeigt immer, wen oder was du anbetest. Und du kannst auch, weil die Kunst so mächtig ist, auch anderen damit einbeziehen. Das sehen wir zum Beispiel in der Musik. Also deswegen ist Musik in unserer Gemeinden, was der Inhalt angeht, auch sehr wichtig. Und die Kunst und Kultur würden dann dazu geschaffen, tatsächlich Anbetung zu sein. Das sehen wir auch ganz am Anfang. Es hat Gott geehrt, indem er uns solche Begabungen gegeben hat. Und durch die Kunst kannst du tatsächlich sagen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Was es bedeutet, Erfüllung darin zu finden, indem wir Gott in allen Dingen verherrlichen und ihm auch ewiglich genießen. Also bevor wir jetzt in die Fragerunde gehen, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können auch in die Kaffeepause gehen, wenn ihr noch 10 Minuten bleiben wollt. Ich möchte euch ein paar Fragen geben. Wie gesagt, es ist ein sehr großes Thema. Ich kann nicht alles abdecken, leider. Aber ein paar Fragen für euch. Wie fütterst du deine Vorstellungskraft, wenn du Künstler bist? Wie gut kennst du deinen Gott und seine Erkenntnis und seine Vorstellung und Plan für diese Welt in Jesus Christus? Prägt das überhaupt deine Gedanken und dein Handeln? Und wie demütig bist du? Erkennst du, dass deine Gaben von Gott kommen und auch zu seiner Ehre eingesetzt werden sollen? Oder willst du lieber wie die Menschen bei Babel einen Namen für dich selbst machen? Arbeitest du motiviert an deinen Talenten oder bist du ein bisschen faul? Letztendlich, wie sieht dein Herz aus? Was liebst du? Was motivierst du? Ist dein Leben letzten Endes das primäre Kunstwerk für Gott? Und wenn du dich jetzt nicht als Künstler bezeichnen möchtest, wenn du Künstler kennst, vielleicht sogar in deiner Gemeinde oder in deiner Arbeit, stellst du dich ihre Werken eher kritisch gegenüber? Also sofort Kritik? Oder versuchst du zuerst, die Welt zu verstehen, die sie geschaffen haben in ihrem Werk? Also ihr Verständnis. Oder wie unterstützt du christliche Künstler? Also Künstler haben es sehr schwer, wenn sie Christen sind. Wie gut bist du darin, sie in der Erkenntnis Gottes zu unterweisen? Ihnen auch eine biblische Weltanschauung zu geben, wo sie sagen, Herr Jesus ist Herr über mein ganzes Leben. Und die Frage gilt auch an uns allen. Wollen wir letztendlich die Welt, und das sind auch Künstler, für Jesus erreichen? Wollen wir die Leute in unserer Umgebung, in unserer heutigen Kultur für ihn erreichen und sie zu ihm bringen? Gut, das war für mich. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Wir können gerne Fragen nehmen, wenn ihr mögt. Also wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Bilder auch gerne anschauen. Ich drehe mal vielleicht kurz zurück, also für später. Genau. Das war sehr lang, ich weiß, es ist sehr warm. Also gut gemacht, dass ihr das bestanden habt.
Hast du vielleicht noch ein paar positive Beispiele, also von Christen, die als Künstler arbeiten, wo du sagst, da sind, also anders als ich im Krieg,
ja,
du das eigentlich ihr Werk sehr interessant findest und denkst, das spiegelt das gut wider, auch eigentlich nicht nur diese kitschige Welt.
Ja, okay. Ich meine, C.S. Lewis ist ein sehr gutes Beispiel, also den kennen wir alle. Aber man muss auch nicht wie C.S. Lewis schreiben. Also man muss auch nicht eine Welt schreiben, die jetzt ein Aslan-Jesus-Retter hat. Makoto Fujimara habe ich neu entdeckt. Also den kennst du vielleicht, der ist sehr berühmt in den Staaten. Und er ist kontemporärer Künstler, macht abstrakte Kunst. Ich habe vor kurzem eigentlich gesehen, der macht sehr unterschiedliche Dinge, der ist sehr interessant. Der hat bei der Tsunami in Japan, der kommt aus Japan ursprünglich und wohnt jetzt zurzeit in den Staaten, hat auch eine Reihe von Bilder gezeigt, die die Zerstörung der Tsunami darstellt, also in abstrakter Kunst, aber auch die Hoffnung darin. Und das fand ich sehr interessant. Ich weiß, abstrakte Kunst ist manchmal ein bisschen, ich verstehe das nicht, boah, aber ich würde euch Mut machen, schau es dir an. Er hat auch eine ganz andere Stil, ein ganz altes japanisches Stil, also gelernt und das auch wirklich zum Ausdruck bringen. Das ist wunderschön. Ja, aber in all seinen Werken ist es sehr offensichtlich, er will, dass Jesus verherrlicht wird. Und er will, dass Leute sehen, es gibt irgendwas, wozu du zurückkommen kannst. Es gibt tatsächlich Sinn. Es gibt irgendwas trotz Leid. Es gibt irgendwas Gutes. Er hat auch The Four Holy Gospels vor kurzem erstellt, wo er versucht dann sein kontemporäres Werk, also aus vielleicht der nicht-christliche Szene, könnte man sagen, und die christliche Szene zusammenzubringen. Das ist was ganz neu ist, weil oft, ich denke, Künstler finden es schwierig, Christen, also auf der Szene zu sein, weil sie eben als sehr eingeschränkt angesehen werden. Und ich denke, Makoto Fujimara versucht jetzt, diese beiden Welten zusammenzubringen, indem er auch sehr versöhnungsmäßig auch davor geht und sagt, nee, meine Kunst ist nicht überhaupt von meiner christlichen Weltanschauung eingeschränkt, sondern es wird also dadurch gefüttert. Also wirklich, also das will er auch wirklich zeigen. Ich habe auch ein paar Freunde in England zum Beispiel, die versuchen, sie sind ganz neu dabei, aber versuchen auch ihre Talente auch zu entwickeln. Und ein hat so ein bisschen Erfolg, gerade auch in London. Das ist auch sehr spannend. Oder eine Freundin von mir, sie schreibt auch Bücher. Das ermutigt mich auch. Ja. Es tut mir leid, ich wollte euch eine Bibliografie oder irgendwas geben. Das könnt ihr euch gerne schicken. Es sind auch ein paar Links. Wenn du Künstler ermutigen willst, also in eure Gemeinden, es gibt auch ein paar Gruppen, also Netzwerke, die man auch anschauen kann. Das ist sehr wichtig für christliche Künstler, dass sie andere Christen auch kennen. Also wie wir bei der E21-Netzwerk. Das, was wir tun, ist auch wichtig für Künstler. Das kann ich euch auch weiterleiten, wenn es euch interessiert. Gibt es sonst noch Fragen, Anregungen?
Machst du denn selber auch was Kreatives?
Sprachen, wenn das so gilt. Also ich übersetze jeden Tag, also ich schreibe dann in dem Sinne, es ist nicht wie Bücher schreiben oder sowas, aber kreativ ist es schon und sehr anspruchsvoll. Was mich bei Kunst überhaupt interessiert, war, dass man dadurch Menschen verstehen kann und auch die Kultur. Und deswegen habe ich mein Studium geliebt, also die Literatur, also da reinzukommen. Ich habe früher jahrelang getanzt, also das war für mich leider auch manchmal ein Götze, so ein bisschen so wie Götzendienst für mich, wo ich sehr viel Zeit rein investiert habe. Musik ist irgendwas, was mich immer bewegt, also Klavier spiele ich gern und auch zusammen mit anderen, aber ja, mein Kunst sozusagen jetzt vollzeitlich ist die Übersetzung gerade. Genau. Ja.
Ich hätte noch eine Frage. Kannst du vielleicht eine Leitlinie geben oder vielleicht jemand anderes aus der Gruppe? Ich habe so ein bisschen die Mühe damit, mir die Frage zu beantworten. In vielen Bereichen muss man ja sagen, sind jetzt in vielen Künsten sind jetzt nicht unbedingt Christen jetzt federführend, ja, oder sag ich jetzt mal, gehören jetzt zu den Top-Künstlern der Welt, ja.
Ja.
Wo wir aber schauen auch gerade, wenn wir sagen, jetzt Menschen sind im Ebenbild Gottes geschaffen, dass wir auch sagen, auch Leute, die keine Christen sind, können gute Kunst machen,
ja.
Also, egal in welchem Bereich.
Ja.
Jetzt merkt man natürlich schon, je nachdem, in was für einem Bereich man geht, sei es Musik, Literatur, Film, vieles ist destruktiv, ja, oder zeigt jetzt nur, ich sag jetzt mal, die fiese Seite, wie wir sagen, nur die Sünde.
Okay.
Und jetzt die Frage, okay, wenn ich jetzt aber auch von diesen Menschen lernen möchte, ja, gerade weil sie vielleicht jetzt in meinem Bereich jetzt Künstler sind,
yeah.
Gibt es irgendwo, oder wo sind die Grenzen, wo ich sage, okay, hier hört das jetzt für mich zum Beispiel auf, jetzt ist es besser, ich lerne jetzt nicht von dem, weil es vielleicht doch für mich zu negativ beeinflusst. Ich kann mal ein ganz klassisches Beispiel geben. Ich lese sehr gerne Fantasy, ja. Und würde auch gerne Fantasy schreiben oder beschäftige mich damit. Und George R. R. Martin ist sozusagen momentan der Weltklasse-Autor, wenn es um Fantasy geht. Okay. Das, was Tolkien noch vor ein paar Jahren war, ist George R. R. Martin. Nur ich weiß halt eben, seine Reihe Games of Thrones ist halt eben sehr gewalttätig, womit ich jetzt weniger die Probleme habe, aber halt eben auch sehr sexistisch. Ja, und das schon, sag ich mal, schon auch ins Pornografische rein. Und da ist so mich die Frage, okay, wäre es jetzt gut, jetzt auch seine Werke zum Beispiel jetzt zu lesen, die Filme muss man jetzt unbedingt gucken, um einfach zu sagen, okay, ich will von ihm lernen, wie er es als Autor schreibt, oder muss man sagen, okay, hier wäre es die Grenze schon überschritten, weil man sagen muss einfach, das, was er schreibt und die Intention, mit der er schreibt. Also ich habe im Interview zu denen gesagt, er sagt ganz klar, er will den Leuten Angst machen. Ja, also er will jetzt keine nette Geschichte schreiben, sondern er will schon, dass die Leute eben Angst haben und deswegen killt er halt eben auch alle seine Charaktere.
Stimmt, ja.
Das ist für mich die Frage, ist es jetzt auch für einen Christen jetzt okay, wenn ich jetzt sage, ich lese es jetzt nicht zur Unterhaltung, sondern weil ich halt schon einfach sehe, nur einfach von solchen Menschen auch lernen muss. Ja? Oder lernen möchte. Oder sollte man dann eher sagen, okay, dann lernen die nur von anderen und lassen über die Finger.
Boah, ja, das ist schwierig. Ich denke, wir haben ein bisschen darüber diskutiert gestern. Du kannst auch gerne was dazu sagen, wenn du magst, aber.
Also, wir sind ein bisschen zu dem Ergebnis gekommen, dass es immer darauf ankommt, was es mit deinem Herzen auch macht. Ich zum Beispiel, ich liebe Harry Potter über alles. Meine Eltern haben von Anfang an gesagt, dass die Kinder von dem Scheiß. Ich will meine Bachelorarbeit unterschreiben, weil ich finde, dass es tatsächlich viele Aspekte aufgreift, die extrem gut sind, auch ethisch. Und würde das gerne auseinanderarbeiten. Aber das ist genau das, wie beeinflusst es dich? Bringt es dich weg von Gott? Man muss natürlich sehr selbstreflektiert sein, auch wie man mit diesen Dingen umgeht. Das war auch so ein Punkt. Dann gibt es sensiblere Menschen, die sollten es definitiv nicht lesen, also Game of Thrones, und ich noch einen Buch aufgehört gedacht habe, ich sehe den Sinn nicht, mich mit Müll zu füllen, auch wenn er gut geschrieben ist. Auf der anderen Seite, ja, natürlich kann man auch von ihm lernen, aber das ist halt die Frage, was macht es mit dir, was macht dein Kopf mit dem, was er liest oder sieht?
Ja, das kann man jetzt in dem Sinne keine pauschale Antwort geben, sondern jeder muss wirklich ehrlich gucken, okay, kann ich das jetzt ab oder
ja, und das ist die Weisheit. Ich meine, Paulus spricht auch sehr viel darüber. Also wenn wir davon beschädigt werden, ist es überhaupt nicht weise, das anzufassen. Also wenn es wirklich, wir müssen dabei denken, also das zu lesen, wird dich jetzt nicht nur intellektuell belasten, sondern auch emotionell. Und die Dinge auch bleiben mit dir. Kannst du das ertragen? Und meine Grenze ist anders als für manche anderen. Und deswegen ist es genau wichtig, dass wir jetzt nicht sagen, dass Christen gut, die Grenze ist da. Also das wollen wir immer, gell? Also wir wollen immer, bis dahin können wir gehen und dann ist es Sünde. Aber die Sünde steckt drin. Also wir wissen, dass unsere Herzen verdorben sind. Und ja, das ist auch irgendwas, was wir einbeziehen sollen. Ja.
Ich habe immer eine Frage mit der Zielsetzung. Ich habe eine Theatergruppe geleitet, ein paar Jahre in unserer Gemeinde und arbeite jetzt nur noch größeren Abständen Projekte gezogen, schon mal noch mal daran. Ich erinnere mich an die Zeit gerne zurück, die wir hatten, und da war auch, kam auch schon mal die Frage auf, wie viel Gewalt kann man in der Gemeinde, in Gottesdienst darstellen.
Yeah, okay.
Und wir hatten die Geschichte vom barmherzigen Samariter, wo die stehende Weiberin zusammengeschlagen worden ist. Mhm. Und haben das dann voll dargestellt auf der Bühne. Und das gab natürlich auch böse Kritik danach.
Okay.
Aber ich habe dazu gestanden, weil es erstens biblisch war und die Geschichte ja auch nicht nur aus der Schlägerei besteht.
Ja.
Und, aber das ist ja immer so eine Diskrepanz, was stellt man da, was kann man darstellen, was darf man darstellen.
Ja.
Du hast es auch vorhin gesagt, wir leben in der Welt und wir sollen auch das Ganze darstellen, also was uns ausmacht, was uns beschäftigt und was auch in der Welt ist.
Hm. Ja. Oft denken wir auch so als Christen, also wir zählen einfach, ja, wie viele Schimpfwörter gibt es, wie viele Schlägerei, also wie viele Waffen oder so. Und wenn wir das machen, dann gehen wir eigentlich die Sache vorbei. Weil der Kerngrund, warum diese Dinge überhaupt da sind, ist was anderes. Ja, genau. Und der Kontext ist dann entscheidend. Also in der Geschichte, also von der Samariter, ist der Kontext, also die biblische Kontext ist, also Jesus nutzt es dann, um eine Lehre da rauszubringen. Also wenn du, es sind manche Hollywood-Filme, die einfach Gewalt zeigen, weil sie Gewalt zeigen wollen. Mhm. Und sie verherrlichen die Gewalt. Ja.
Ja. Der letzte James Bond zum Beispiel mit Daniel Craig.
Okay.
Fand ich sehr brutal.
Okay.
Vielleicht zu dem vorhergehenden.
Okay. Ja, also ist es dann immer eine Frage, verherrlicht das, also das Gewalt oder, ja, oder ist es eine Weise, zum Beispiel in Schindlers List, Schindlers Liste, nehme ich an, genau, das ist auch grafisch, also es gibt Gewalt und alles Mögliche drin, auch Sex und so, und wo du siehst, das ist aber nicht verherrlicht, das gehört zur Geschichte, zu dem Kontext, und deswegen ist es wichtig, auch diese narrative Welt zu verstehen, was für Gutes daraus gezogen wird und was eben der Sinn dahinter ist.
Gerade Theater oder auch eine andere Kunstform, auch Ausdruck, Malerei oder so, ist ja auch eine Bühne dafür, jetzt Gewalt darzustellen oder auszudrücken, was uns beschäftigt.
Ja, total. Ja. Ja.
Ich kann sagen, ein bisschen erinnern. Mein Pastor von meiner Heimatgemeinde, das ist auch Englisch, aber er hat ein sehr gutes Buch über beide die Meinung oder die Ahnung hier. Es heißt The Stories We Tell.
Ja, yeah, okay.
Hast du das gelesen?
Noch nicht. Steht auf meiner Liste, ja.
The Stories We Tell.
Und der Autor?
Mike Casper.
Casper?
C-O-S-P-E-R. Und das vielleicht nicht über alle Themen werden gesprochen, aber ja, er spricht darüber, über Game of Thrones und andere Dinge. Es ist wirklich der, wie machen wir Beziehungen zwischen Kunst und in Kultur und nicht so getrennt, säkular und
sakral. Ja.
So, wenn du auch Englisch kannst, dann.
Ihr seid alle fit im Englischen. Ja. Viel fitter als wir im Deutsch. Ja, du, jemand hat auch.
Ja, ich auch eine Bibel, ist ja auch sehr vieles krass geschrieben.
Ja.
Aber auch uns auch zu lehren. Ja, eben.
Ja.
Kommt ja auch Vergewalt vor, also Vergewalt ja auch was uns gerade.
Ja. Genau.
Also kann man eigentlich, ja, würde ich sagen, ist schwierig, das zu beurteilen, ob man dann was lesen soll oder nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel bei einer Lesung von einer namhaften Autorin, Katharina Hacker, und ich habe mir dann, die Lesung war ganz interessant, aber ich habe mir das Buch gekauft und sie hat irgendeinen Bach, einen tollen Preis gekriegt in der Buchbranche. Und ich habe das Buch zu Hause gelesen und es war. Ich musste es weglesen. Ich habe mich geärgert, dass ich dafür 20 Euro ausgegeben habe.
Ja, okay.
Weil die Lesung hat sie gut gemacht, aber wie das es war so düster und ganz anders als die Lesung. Und dann, auch wenn es gute Literatur ist oder Leute in einer Jury.
Das eine Anerkennung geben.
So beurteilt. Ich habe es weggelegt, weil es eben, wie gesagt wurde, mich.
Ja.
Mental und so irgendwie runtergezogen
wird. Ja.
Nicht gut, auch nicht wirklich.
Ich denke, da ist es auch wichtig, komme langsam vielleicht zum Schluss, damit ihr einen Kaffee holen könnt, auch zu bemerken, wir sind keine Individualisten. Also wir können auch diese Dinge zusammen machen in der Gemeinde. Also oder wenn nicht als Gemeindeveranstaltung auch zusammen sagen, hey, ich lese dieses Buch, kannst du es mit mir lesen? Also damit wir uns darüber austauschen können. Oder auch in der Familie, also Ted Turner geht genau dieses Thema an, was soll ich denn meine Kinder zeigen? Also beim Fernsehen oder Filme und so, was soll ich da veranlassen? Und er sagt, ja, also du musst da natürlich mit Weisheit umgehen, aber schau es mit deinen Kindern an. Also stell dir jetzt nichts also vor dem Fernseher oder vor dem Film und sie einfach so lassen, sondern versuche darauf zu gehen, was geht in ihren Herzen ab, was geht in ihren Gehirnen ab, also wenn sie das schauen, was verstehen sie, was nicht, wie kannst du dann das Evangelium reinbringen und das zu lehren, um ihnen auch zu lehren. Also ich denke oft bei diesem Thema ist es mir eingefallen, wir machen so viele Sachen vereinzelt und wir öffnen uns auch zu Gefahren auch, die wir vielleicht auch nicht so gut erkennen können. Und deswegen würde ich sagen, brauchen wir auch einander bei diesem Thema. Gut. Also es hat mich wirklich gefreut, dass ihr alle da wart. Danke sehr, dass ihr mir so lange zugehört habt und danke für eure sehr guten Fragen.